Herzlich willkommen zu der Kleine Arbeiter mit
Marc Baumeister
und Tobias Wollfeier. Und wir haben heute wieder ein tolles Interview mit einem Mann, der gerade sehr viel auch in der Presse zu lesen ist und sich sehr viel zum Thema Pflege äußert und das auch schon lange vor der Corona-Krise getan hat. Herzlich willkommen, Michael Quetting von Verdi.
Herzlich willkommen, ja auch. Freue ich mich.
Ja, schön, dass du da bist. Also wir haben... Klar ist die Pflege jetzt aktuell in der Corona-Krise natürlich ein Riesenthema. Ich glaube, wir steigen mal ein. Du bist ja auch der Pflegebeauftragte bei Verdi. Ich glaube, mit niemandem kann man besser reden im gewerkschaftlichen Kontext über Pflege als mit dir. Vielleicht kannst du uns mal eine ganz kurze Einschätzung geben. Was hat sich denn aus deiner Sicht jetzt in der Corona-Krise, früher nicht systemrelevant und jetzt auf einmal total systemrelevant, was hat sich denn in der Pflege aus deiner Sicht geändert, die letzten Wochen und Monate?
Na, geändert hat sich eigentlich erstmal gar nichts. Sondern es wird vielleicht in der Corona-Krise deutlicher und auch für mehr Menschen deutlicher, wie ernst die Lage ist. In der Corona-Krise ist halt deutlich geworden, dass wir nicht darauf vorbereitet sind, dass wenn man ein System geschaffen, oder man hat ein System geschaffen, das dem Markt untergeordnet ist, und nach Marktgesetzen ist es eben nicht sinnvoll, so viel Schutzkleidung vorzuhalten, genug Handschuhe vorzuhalten, Desinfektionsmittel vorzuhalten. Es ist aber schon mal gar nicht vorgesehen, dass man leere Betten hat, weil wir ein System aufgebaut haben, das nur den Patienten, also den Kranken bezahlt und nicht sozusagen das leere Bett. Und jetzt, wenn ich mich auf eine Krise vorbereite, dann sehe ich quasi leere Betten, ja nicht nur Betten, sondern ich brauche sogar Intensivbetten, ich brauche Betten, die ich beatmen kann. Dann hat man halt gesehen, dass die Systeme oder das System, wie wir das Gesundheitswesen in Deutschland organisieren, nicht auf eine Krise vorbereitet. Aber was den Personalmangel und die Situation in den Krankenhäusern oder auch in den Altenheimen anbelangt, so ist die Situation genauso jetzt in der Krise wie vorher, um es auf Deutsch zu sagen.
Michael, ich hätte direkt mal eine Frage dazu. Heißt das also, das ganze System, das ganze Versagen ist der Politik also schon seit Jahren bekannt und es hat sich jetzt einfach so zugespitzt?
Naja gut, wir wissen ja zumindest seit 2012, dass wir mit einer Pandemie zu rechnen haben. Und wenn man diese Untersuchung, die damals vom Deutschen Bundestag vorgenommen wurde, ansieht, dann liest sich das quasi wie ein Drehbuch und wie es jetzt eben abgelaufen ist. Also das war vorherzusehen, das ist das eine. Das andere, es ist auch seit Jahren, warnen wir vor, oder haben wir mobil gemacht gegen den Pflegenotstand und gegen die Art und Weise, wie das Personal in den Krankenhäusern ausgedünnt wurde, wie bestimmte Bereiche outgesurft wurden und so weiter und auch ganz bewusst prekäre Arbeitsverhältnisse geschaffen wurden. Und das hat halt dazu geführt, dass ja insbesondere plötzlich nicht mehr genug Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Und zwar besonders, auch die besonders ausgebildeten Pflegekräfte stehen nicht zur Verfügung. Oder auch, wenn man in dem anderen Bereich geht, in der Altenpflege oder auch in der, sag ich mal, Pflege zu Hause, das ist ja nochmal auch eine interessante Sache, plötzlich fehlten auch die 100.000 osteuropäischen Pflegekräfte, die zwar keine Pflegekräfte sind, aber Hauswirtschaftskräfte, die de facto aber als Pflegekräfte ja mehr oder weniger legal auch bei uns arbeiten. Alles das ist am Zusammenbrechen. Und das wurde halt durch diese Krise jetzt besonders deutlich.
Okay, also das die Frage ist ja jetzt, du sagst, es wurde besonders deutlich, aber was wurde denn in den letzten Jahren tatsächlich für die Pflege gemacht? Also was gab's denn für Programme? Man hört ja immer viel vom Kollegen Spahn, der hier alles Mögliche machen wollen würde. Wie war das denn und wie bewertet das denn die Gewerkschaft Verdi auch konkret? Also so ein paar Maßnahmen, es gab ja durchaus Maßnahmen der Pflege, die getroffen werden sollten.
Ja, es wäre jetzt auch vollkommen falsch zu sagen, es wäre nichts passiert. Ja. Aber trotzdem müssen wir uns erstmal reintun, was ist denn, betrachten wir zum Beispiel nur mal das Krankenhauswesen. da haben wir die Fallpauschalen eingeführt. Und mit der Einführung der Fallpauschalen haben wir eine gewisse Logik geschaffen. Und die müssen sich an dieser Logik halten. Und diese Logik sagt, ich betrachte den kranken Menschen, und wenn der kranke Mensch nach einer gewissen Diagnose, die gestellt worden ist, das Krankenhaus wieder verlässt, kriegst du eine gewisse Summe Geld. Und das führt dazu, dass das System selber sehr effektiv wird, sehr schnell lernt. Ja, das heißt, ich muss von Jahr zu Jahr billiger werden. Man spricht von dem Kellertreppen-Effekt. Es wird von Jahr zu Jahr billiger. Das heißt also mit anderen Worten, ich muss von Jahr zu Jahr sparen. Das kann ich im technischen Bereich, also ich kann natürlich gewisse Dinge ausgliedern oder ich kann jetzt gemeinsam einkaufen, und ich kann das eben schaffen, indem ich Pflegepersonal reduziere. Das ist passiert in einem großen Umfang. Deswegen haben wir in Deutschland eine der schlechtesten Verhältnisse zwischen Patientenzahl und Pflegekräften. Das ist passiert. Und jetzt kommt ein Herr Spahn, da sind wir schon so auf dem Höhepunkt der Krise, also dem Höhepunkt des Pflegenotstandes. Mhm. Und wir haben ja nicht unwichtige Kämpfe gestaltet, auch im Saarland. Wir haben im Saarland alle 21 Krankenhäuser aufgefordert zu einem Tarifvertrag Entlastung. Mhm. Wir haben erstmalig in Deutschland im Marienkrankenhaus in Ottweiler 2017 2 Tage lang gestreikt. Das war erstmalig, dass in einem katholischen Krankenhaus in Deutschland gestreikt
wurde. Ja, da war ich auch mit dabei. Ja.
Wir haben ganz fleißig einen beeindruckenden Kampf gemacht an der Uniklinik in Homburg und dann eine sogenannte schuldrechtliche Vereinbarung getroffen. Sowas ähnlich wie ein Tarifvertrag, das führt jetzt eigentlich zu weit, aber entscheidend ist, wir haben dort gewisse Entlastungsmaßnahmen erkämpft. Hm. Und vor diesem Hintergrund, das nicht nur im Saarland war, sondern auch in Augsburg, in der Charité, in Jena jetzt, in Mainz, auch jetzt neuerdings und so weiter, also an verschiedenen Stellen, in Essen, in Düsseldorf, ist mit ein Druck entstanden, der auch dazu geführt hat, dass mit der Übernahme des Gesundheitsministeriums durch Herrn Spahn, obwohl der ja ein Mann ist, sag ich mal, besonders des Neoliberalismus, es gewisse Punkte gibt, wo Zugeständnisse erkämpft worden sind. Wie zum Beispiel die Pflegekosten aus dem DRG-System rauszulösen. Das ist zum 1. Januar dieses Jahres passiert. Mit vereinfachten Worten, wenn ich jetzt eine Pflegekraft einstelle in einem Krankenhaus, dann wird das finanziert. Das wird jetzt der Krankenhausträger ein bisschen anders formulieren, aber so wird es der Herr Spahn formulieren. Und im Wesentlichen stimmt das auch erstmal. Das heißt, es ist erkannt worden, dass das DRG-System, also das Fallpauschalensystem, nicht sozusagen das Gelbe vom Ei ist. Und wir nehmen jetzt ganz bewusst die Pflege raus. Das ist ein ganz großer Fortschritt. Und es ist schon bezeichnend, dass die Ärzte und auch andere Bereiche, Physiotherapeuten oder wie auch immer, sagen, wir müssen auch raus aus diesem System. Es ist also nicht so, dass etwa nichts passiert ist. Ja? Trotzdem sind die Arbeitsbedingungen, also das, was die Kollegen besonders betrifft, weiterhin beschissen wie beschissen. So. Und natürlich ist auch die Bezahlung im Wesentlichen, hat sich nicht verbessert. Und in der gleichen Zeit hat sich aber, sag ich mal, die gesetzlichen Grundlagen verbessert. Wir werden oder wollen eigentlich ab diesem Jahr mit einer neuen Ausbildung in den Pflegeberufen beginnen. Das führt dazu, dass man keine Unterscheidung mehr hat zwischen dem Altenpfleger und dem Krankenpfleger. Wie soll das aber gehen, wenn ich in der Altenpflege deutlich weniger verdiene als in der Krankenpflege? Also es ist eine ganze Menge in Bewegung zu sagen, dass nichts passiert wäre falsch, sondern wir haben auch eine Menge in Bewegung gesetzt. Aber wir haben prinzipiell nicht erreicht, dass Entlastung bei den Kollegen ankommt, und wir haben prinzipiell noch nicht erreicht, dass die Pflege oder diese Berufe, Gruppen, sag ich mal, aufgewertet werden. Ja, Aber trotzdem muss man sagen, es ist uns gelungen, wie in kaum einem anderen Bereich so viel an Bewegung zu erzeugen und auch Veränderung. Wir haben allein in, sag ich mal, auf dem Gebiet des Saarlandes ungefähr 2000 neue Kolleginnen und Kollegen für die Gewerkschaft gewinnen können aus den Krankenhäusern. Ich finde, das ist schon beachtlich. Es ist aber trotzdem noch lange nicht genug.
Michael, ich kann nur sagen, auch als ein Arbeitskollege von einer anderen Gewerkschaft, ich finde das toll, was ihr da macht, weil es wichtig ist. Vielleicht mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich hatte selber vor knapp 2 Jahren die Situation, dass eine Angehörige in einem bekannten Saarbrücker Krankenhaus, das liegt auf einem Berg, lag. Und da hatte ich als Angehöriger das Gefühl, ja, aber eines davon liegt im Dunkeln und eines davon liegt in der Sonne. Und ich sage jetzt mal, welches das war, das möchte ich jetzt nicht im Detail sagen. Aber was mir halt aufgefallen ist, das Personal ist auf dem Zahnfleisch gegangen und selbst als Angehöriger musstest du pflegerische Aufgaben übernehmen. Ich werde nie vergessen, dass im Nachbarbett ein Mann am Röcheln war, der einen Katheter hatte und der minutenlang nach Luft geröchelt hat, bis mal irgendwann mal in der Lage war, jemand zu kommen. Also mein Eindruck ist, dass wenn man heutzutage dann Besuche macht, auch wie in einem dritte Weltland mitunter, man muss mit anpacken, man muss mit offenen Augen da sein und wenn man genau hinguckt, dann sieht man richtig das Elend, da kann man gar nicht die Augen vor verschließen. Und da frage ich, wie es die Politik eigentlich schafft, so viele Jahre vor dieser Pflegesituation die Augen verschlossen zu halten.
Ja, das ist sicherlich wahr. Ich sag mal auch, wie wir angefangen haben mit dieser Bewegung und uns auch, sag ich mal, damit darauf zu konzentrieren, hat man uns ausgelacht, als wir gesagt haben, wir sind in einem Pflegenotstand. Ja, wenn man sich anguckt, die Situation vor 10 oder 20 Jahren, wie viele Kollegen dann in einer Frühschicht waren und wie viele jetzt dort sind oder in einer Mittagsschicht. Wenn ich gucke, wie viele Fälle ich jetzt mehr, nicht nur eine Frage, wie viele Betten ich habe, sondern wie viele Fälle ich habe. Ja? Ja. Wenn ich einen Fall früher, sag ich mal, 14 Tage hatte und habe den jetzt nur noch eine Woche, dann musst du dir ja vorstellen, dass die Arbeiten, die ich früher eine ganze Woche Zeit hatte, jetzt in eine Woche reinkriegen muss. Mhm. Ja, nicht nur, dass ich den früher entlasse, ja, und dass ich also versuchen muss, das durchzuschleusen, sondern dieser ganze Stress, das Organisieren, die Diagnostik, die Therapie und so weiter, das muss ja alles gemacht werden. Das erste, was man in den Krankenhäusern eingeführt hatte, war die Aufzüge schneller machen. Weil die Aufzüge waren nicht schnell genug, um die Patienten in eine OP oder in die Untersuchung zu bringen. Das ist wirklich ein Problem.
Da wurde investiert drin.
Ja, du stehst mit deinem Bett am Aufzug und kommst nicht weiter. So, das hat man dann schnell hingekriegt. Da hat ganze Krankenhäuser gehen, die haben neue Aufzugsschächte gebaut. Aber man hat gleichzeitig das Personal weiter reduziert. So, und das heißt, du rennst als Personal immer dort hinterher. Und als Kollegin bist du dir sehr bewusst, dass du natürlich keine gute Arbeit ablieferst. Wir hatten vor einem Jahr mal eine Aktion gemacht und haben gesagt, wir machen eine Aktion Händedesinfektion. Ja, wir tun einmal korrekt die Hände desinfizieren. Korrekt. Das dauert 30 Sekunden. Ja, deine Hände zu desinfizieren, die sollte desinfizieren, wenn ich mir die Hand gebe und wenn ich, wenn ich dich begrüße und wenn ich dich verabschiede. Bei jedem Handgang muss ich das quasi machen. Durchschnittlich errechnet man auf einer internistischen Station ungefähr 2 Stunden deiner Arbeitszeit verbringst du mit Händedesinfektion. Dann machst du das korrekt. So, jetzt weiß jeder Mensch in Deutschland, dass das überhaupt keiner korrekt machen kann. Es ist nicht möglich. Wie wir diese Aktion machen wollten, haben wir sie um 8 Uhr morgens, also um 6 Uhr hat sie begonnen. Es haben, glaube ich, 50 Stationen haben mitgemacht. Und um 8 Uhr haben wir die Aktion abgebrochen, weil es nicht mehr zu verantworten war. Also wir haben gesagt, heute machen wir das mal ganz korrekt. Wir hatten das angekündigt bei den Arbeitgebern. Mhm. Kluge Arbeitgeber haben also sogar mehr Personal in diese Schicht gesteckt. Ja? Sie musste um 8 Uhr abgebrochen werden, weil es war unverantwortlich. Wir konnten das mit den Patienten Versorgung nicht mehr gewährleisten. Und das zeigt doch, dass so eine einfache Handlung, wie die Händedesinfektion in diesem System schon nicht funktioniert. Geschweige denn andere ernstzunehmendere Probleme wie zum Beispiel, wobei Händedesinfektion ist ein sehr ernstes Problem, sieht man jetzt an der Corona-Geschichte, und man schätzt ungefähr jährlich 20.000 Tote durch Infektionen, die im Krankenhaus selber entstehen. Also ist schon ein ernstes Problem. Nur wenn man das jetzt nimmt, ja, also wie ernst die Lage ist. Das Problem für die Kollegen ist hauptsächlich, dass sie abends nach Hause gehen und sagen, also ich habe ja gelernt, wie man ordentlich Patienten versorgt, ich habe es aber nicht machen können. Das geht an die Psyche.
Ja, deswegen, vielleicht gerade dazu eine Frage, Michael. Ja. Das fände ich ganz spannend. Und zwar wäre ja doch hier die Frage, es ist ja so, zumindest mal liest man das so, und auch der Herr Spahn hat sich dazu ja mal geäußert, dass viele Pflegekräfte gerade im höheren Alter nicht mehr in Vollzeit arbeiten können, weil sie einfach nicht mehr dazu fähig sind, psychisch und auch physisch. Wie ist es denn bei den Kolleginnen und Kollegen, die du ja auch vertrittst? Nimmst du das auch so wahr, und was sind da denn die größten Probleme? Warum die Leute die Stunden runterfahren? Weil Spahn sagt ja, würden alle oder mehr Leute wieder in Vollzeit arbeiten, der vorhandenen Pflegekräfte, dann wäre der Pflegenotstand nicht so groß. Aber das kann ja nicht der Ansatz sein.
Naja gut, das könnte schon der Ansatz sein. Du musst nur die Arbeitsbedingungen verbessern. Wenn ich feststelle, dass ungefähr, man schätzt, über 100.000 könnte man zurückgewinnen. Also 100.000 Vollkräfte, sozusagen Vollzeitkräfte, könnte man zurückgewinnen, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen würden. Das ist einerseits natürlich körperlich, ist ein Problem, ja, also Rücken ist das eine, und das andere ist psychisch. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Ein nicht sicherer Dienstplan. Ich gehe davon aus, also was ich war zuletzt nicht ein für nächsten Monat für deine Hochzeit, ja, wäre mal eine Idee. Und ich kann dir nicht zusagen, weil ich nicht weiß, ob ich an dem Wochenende oder wann heiratest du frei habe. Ja, so. Und das ist natürlich, das bist du dir schon bewusst gewesen, wie du diesen Beruf ergriffen hast. Aber dass das sozusagen täglich passiert, ja, dass ich das über Wochen, über Monate, ich keinen sicheren Dienstplan habe, dass ich nicht weiß, wie ich arbeite, dass ich immer einspringen muss, weil die Kollegen krank werden oder weiß nicht was. Das geht an die Psyche, das verbunden auch noch mit harter körperlicher Arbeit. Aber ich glaube, die harte körperliche Arbeit ist gar nicht so das Problem, sondern das psychische ist das Problem. Und das Problem zu wissen, ich kann die Arbeit eben nicht gut ausüben.
Michael, ja, also ich habe mal eine konkrete Frage. Aus einem Fall, der jetzt gerade in den letzten Tagen in den Medien zu sehen war, da hat die Belegschaft der Marienhausklinik hier im Saarland, die haben ja anscheinend mehrere Häuser, also eine Teilbelegschaft hat sich an euch gewandt, an die Öffentlichkeit gewandt, auch an die Medien, Hilferuf abgelassen. Dann ist wohl irgendjemand hingegangen, auch von der Mitarbeitervertretung, das Ganze wieder eingefangen. Kannst du uns vielleicht mal zu diesem konkreten Fall sagen, was da eigentlich los ist? Das hat sich für mich so angehört, wie ein Hilferuf einer Belegschaft, der jetzt auf gar keinen Fall untergehen darf.
Ja, das ist ganz spannend. Das trifft sich ins Marienhaus Saar Ost. Das ist also genau genommen Rottweiler, Kohlhof und St. Wendel.
Okay.
Und jetzt muss man erstmal objektiv sagen, die Krankenhäuser haben schon Schwierigkeiten. Ja, Corona. Gut, einerseits haben wir dann gewisse Häuser zur Corona-Häusern erklärt, und auf der anderen Seite mussten die sogenannten elektiven Fälle, also die planbaren Fälle, runtergefahren werden. Das führt dazu, dass wir ja ganze Stationen haben, die nur noch halb belegt sind. Und auf der anderen Seite wir Intensivstationen geschaffen haben, um auf eine mögliche Corona-Welle vorbereitet zu sein. Dazu musste Personal hin und her geschoben werden, was ja auch klar ist. Ja, es mussten ja neues Personal auch angelernt werden und so fort. Und deswegen ist eine Anweisung des Bundesgesundheitsministeriums, die sogenannten Personaluntergrenzen außer Kraft zu setzen. Die Personaluntergrenzen außer Kraft zu setzen, das ist da vielleicht nochmal eine nächste Frage. Aber mit dem Sinn, sage ich mal, wenn die Corona-Fälle kommen, die eben entsprechend versorgen zu können. Ja, weil dann ja, sag ich mal, du quasi rund um die Uhr arbeiten musst und jegliche Regel möglicherweise außer Kraft gesetzt wird. Ich sehe das zwar anders als der Herr Spahn, aber nehmen wir mal an, das ist so sein Anliegen. Das hat das Marienhaus mal brutal genutzt und gesagt, ich ordne mal an, dass die Personal, der also die Quote der Betreuung ich herabsetze, brutal. Also zum Beispiel setze ich sie auf intensiv, wo ich beatmete Patienten habe, auf 1:4. Das heißt, ich kann als Pflegekraft 4 beatmete Patienten betreuen. Das ist überhaupt unvorstellbar. Ja, als Fachgesellschaft sagt man, allerhöchstens ist man in der Lage, auf einer Intensivstation 2 Patienten zu betreuen, allerhöchstens, aber noch nicht beatmete Patienten.
Und wo liegt die Untergrenze, Michael? Die Untergrenze liegt bisher, also bevor sie ausgesetzt wurde?
Die liegt so bei 2,5.
Okay.
Ja. Wobei die Untergrenze ist ja auch etwas ganz Verrücktes. Ja. Man hat über ganz Deutschland geguckt und hat gesagt, was sind die 25% der schlechtesten Fälle? Also die schlechteste Belegung. Das schlechteste Quartil. Das darf nicht erreicht werden. Also die schlechtesten 25% dürfen nicht erreicht werden.
Also nicht nach wissenschaftlichen Standards, sondern eher nach,
willkürlich. Und zwar, jetzt muss man sich mal vorstellen, also das hat nichts mit guter Versorgung zu tun, sondern das sagt nur, das ist die Grenze. Also lege ich jetzt als Gesundheitsministerium fest. Relativ willkürlich, relativ problematisch. Aber selbst diese Zahl wurde jetzt dort unterlaufen. Die durfte auch unterlaufen werden, weil Spahn das ja wegen der Corona-Krise außer Kraft gesetzt hat. Ja. Das hat aber zu einem Bedingung geführt. Er hat das auf der Intensivstation gemacht und er hat das auf der Normalstation, hat er gesagt, 1:15. Also eine Pflegekraft darf 15 Patienten betreuen und wenn es die Stationsleitung ist, dann muss die das alleine betreuen. Und andere sind in der Bereitschaft zu setzen. Und die anderen schiebe ich alle in Minusstunden, damit ich sie, falls die Corona-Krise kommt, sie wieder in Plusstunden verwandeln kann. Ja, so. Das heißt, das war ein heute auf morgen hat dort der sogenannte, da gibt es einen Generalbevollmächtigten, der diesen Konzern dort ein bisschen sanieren soll. Und der hat das halt angeordnet. Und daraus entwickelte sich ein entsprechender Protest. Die Kollegen der Intensivstation haben es doch ganz einfach gemacht. Die sind einfach alle plötzlich krank geworden, wie der Teufel will. Und plötzlich standen die dort in Ottweiler ohne Intensivstation da. Und das musste irgendwie gelöst werden. Und ich habe das eben als Verdi kritisiert. Und infolge dieser Kritik, die ging jetzt bis am 1. Mai abends, worauf sich dort dann geeinigt worden ist mit dem Direktorium von VAOS, dass zumindest mal im Monat Mai die angeordnete Regel nicht mehr gilt, sondern tatsächlich entsprechend dem Bedarf Personal eingesetzt werden soll. Und es hatte halt eine dumme Nebeneffekt, dass der Vorsitzende der MAV, der Mitarbeitervertretung, dort gesagt hatte, sich gegen Verdi gewandt hat, hat gesagt, das ist halt immer ein Problem, wenn du irgendwas kritisierst im Krankenhaus, dann sagen die Leute, das darfst du nicht, weil du machst ja dann das Krankenhaus schlecht, dann gehen die Arbeitsplätze verloren, man darf überhaupt nichts kritisieren. Ja, dann werden die Leute verunsichert. Ich wurde dann eingeladen in den Landtag, in den Gesundheitsausschuss. Und wenn man dann die Situation schildert, ach Gott, oh Gott, nur nicht in der Öffentlichkeit, bitte bleibt das unter uns. Nur unter uns löst man das ja nicht. Ja, man löst das ja nur, wenn man die Öffentlichkeit auf seiner Seite hat. Und die Menschen sollten nur in die Krankenhäuser gehen, wo sich Widerstand, rührt. Wenn sie in Krankenhäuser gehen, wo sich kein Widerstand rührt, das sollte jedem zu denken geben, weil die Lage ist in allen Krankenhäusern bedenklich. Okay. Ja, sie ist nicht in irgendeinem Krankenhaus schöner als im anderen. Aber dort, wo eine Belegschaft sich wehrt, da kann ich auch sicher sein, dass ich als Patient anständig behandelt
werde. Michael, du hast gerade das Stichwort geliefert, wo eine Belegschaft sich wehrt. Wir hören immer viel über den kirchlichen Sonderweg, kirchliches Arbeitsrecht. Was hat das in der Praxis zu tun? Was ist das? Kannst du das mal ganz kurz erklären?
Naja, kurz ist gut.
Für deine Verhältnisse.
Zumindest so, dass das unsere Zuhörer vielleicht mal kurz unterscheiden können, warum das nichts mit echter Mitbestimmung zu tun hat.
Also es ist so, dass die Kirche, das Selbstbestimmungsrecht der Kirche, wird abgeleitet aus dem Grundgesetz, genauso sagen aus der Reichsverfassung. Und die Idee ist, wir alle dienen Gott. Und dann gibt es dort keinen Gegensatz zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgebern, sondern wir reden in der Kirche von Dienstgeber und Dienstnehmer. Wir haben keinen Gegensatz. Wenn wir keinen Gegensatz haben, dann kann man bei uns auch nicht streiten. Dann kann man bei uns auch nicht durchsetzen. Deswegen regeln wir das im sogenannten dritten Weg. Das heißt, wir machen keine Tarifverträge, sondern wir machen das so, da setzen sich die Dienstgeber und die Dienstnehmer an einen Tisch und dann verhandeln die was aus. Wobei schon der erste Irrglaube ist, dass wenn die Beschäftigten eines Betriebes mit dem Arbeitgeber an einem Tisch sitzen, dass sie gleichberechtigt werden. Ja, sie sind also nicht auf Augenhöhe. In den Jahren, wo immer der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes abgeschrieben worden ist, war das nicht weiter schlimm. Das heißt, man hat einfach dann, wenn der Tarifvertrag, damals der Bundesangestellten-Tarif, abgeschlossen worden ist, den übertragen. Und dazu hat sich halt eine Kultur entwickelt, die nicht unbedingt dazu geführt hat, dass Gewerkschaft in diesen kirchlichen Einrichtungen verankert war. Mhm. Dieses kirchliche Arbeitsrecht sagt auch, du sollst nicht schwul sein, und es sagt natürlich auch nicht, du sollst nebenaus gehen und ja, und alle solche Dinge eben auch, oder ich darf mich entscheiden lassen. Mhm. Das heißt, du bist halt ein Tendenzbetrieb, der sich an die kirchliche Moral und so weiter hält.
Kann man auch deshalb dann den Job verlieren, zum Beispiel, wenn man homosexuell ist oder sich scheiden lässt oder so?
Ja, das kommt immer drauf an, wie die Umgebung ist. Ja, wenn du im Osten bist, du kannst zum Beispiel auch gar kein Mitarbeitervertreter werden. Ja, wenn du nicht in der Kirche bist. Jetzt muss man sagen, die Caritas und die Diakonie, das sind 2 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Das ist nicht wenig. Und die haben Krankenschwester gelernt zum Beispiel oder Sozialarbeiter oder weiß ich was oder Doktor. Ja, die haben ja nicht gelernt, ich will verkünden. Mhm. Es gibt auch welche, die das tun, wenn sie Pfarrer werden. Ich will dem Pfarrer ja gar nicht reinreden. Ja, aber ich will natürlich, dass die Arbeitsbedingungen der Krankenschwestern oder der Reinigungskräfte oder wer auch immer, ja, sich, sag ich mal, an dem Recht, an dem weltlichen Recht zu orientieren hat. Und wir haben ein besonderes Recht in der Mitbestimmung. Nun ist es so, also wir haben eine Mitarbeitervertretung und das funktioniert nach einem eigenen Recht. Ja, dass es keine Mitbestimmung ist, wäre auch falsch zu sagen. Sondern es ist eben anders. Auch dort kann ich die Interessen meiner Kollegen sehr wohl vertreten. Ja, es ist deutlich schlechter das Recht als im Betriebsverfassungsrecht. Ist es auch sogar noch schlechter als das Personalvertretungsrecht, ja. Aber es ist auch nicht so, dass damit gar kein Recht hat. Ja. Ich will aber auch sagen, so toll ist das Recht im Betriebsverfassungsrecht, ja.
Ja, ist auch nicht immer so. Vielleicht mal eine Frage. Ich war damals, du hast den Streik erwähnt, im Marienhaus-Klinikum in Ottweiler, also der erste bundesweite Streik bei einem kirchlichen Träger. Ich war da als damals noch DGB-Beschäftigter auch mitgelaufen und habe das alles mitverfolgt.
Sehr gut.
Und die Frage, das ist glaube ich auch interessant. Also ich weiß noch, es gab einen Tag vor diesem Streik einen Brief, der wurde unterschrieben von Arbeitgeber und auch von der Mitarbeitervertretung, wo drin stand: Denkt dran, ihr dürft gar nicht streiken, das gehört sich nicht und so weiter und Gottes Zorn, keine Ahnung. Wie ist das denn? Dann ist, ich glaube, es wurden ja auch Abmahnungen, wurden ja angedroht, aber meines Wissens kam da keine. War das vielleicht, weil die Kirche oder die Kirchenträger auch Angst haben, dass wenn sie das mal machen, dass das den Klageweg geht und dann vielleicht das Recht gar nicht mehr so standhaft ist vor unserer aktuellen Rechtsprechung?
Also mit der Rechtsprechung will ich mal sagen, an dem Tag, wie wir morgens um 6 Uhr den Streik begonnen haben, ja, stand auf meiner Seite der größte Rechtsanwalt, den wir hatten, und auf der anderen Seite auch einer. Also beide Seiten hatten sozusagen aufgerüstet und hatten ihre Rechtsleute. So. Beide Seiten, also, was sind Rechtsleute? Ja, die sagen das, wer sie bezahlt, ja, so. Und deswegen Irrglaube zu meinen, das Recht würde drüber schweben und hätte die Wahrheit, ja. Sondern natürlich gibt es ja gerichtliche Auseinandersetzungen auf europäischer, auf deutscher, im Bundesarbeitsgericht und so weiter Urteile. Die Urteile in Deutschland besagen immer, wir bestätigen das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und wir bestätigen aber auch die Einflussfreiheit der Gewerkschaft. Das heißt, sie haben als Gewerkschaft selbstverständlich das Recht, in der Kirche in den Betrieb reinzugehen. Das bestreitet auch keiner. Und sie sagen auch, sie haben das Recht zu streiten. So, und die kirchliche Seite sagt aber, das sehen wir mal anders, wir haben ja eine andere Regelung, wir bieten Ihnen an, kommen Sie auch in die Mitarbeitervertretung rein oder in die arbeitsrechtliche Kommission, heißt das dann, die dann diese tarifartigen Dinge dort aushandelt. Und damit ist das doch erfüllt. Das Hauptproblem, und das haben wir in Osweiler bewiesen, ist nicht die Frage, was Recht ist oder was irgendwo aufgeschrieben ist, sondern Recht ist faktisch. Wir haben am Tag vorher das genau behauptet, wie du das jetzt gesagt hast.
Ja.
Und es war so interessant, dass berichtet worden ist bis in den Vatikan. Radio Vatikan hat darüber berichtet. Radio Vatikan war nebenbei überrascht über das deutsche Recht. Ja, das kennt man in anderen Ländern so nicht. Und der Papst selber hat sich eindeutig für Streit ausgesprochen. Jetzt hat man also gesagt, das ist aber verboten. Jetzt machen sie, ich will es nur mal kurz erwähnen, machen sie Seminare, wie geht man mit Streit um? Ja, also die katholische Fortbildung macht jetzt Seminare und somit ist zugestanden worden, dass es auch nicht möglich ist zu streiten. Wir hatten in evangelischen Einrichtungen auch schon vorher gestreikt. Wir haben dort auch Tarifverträge in Niedersachsen erkämpft, aber schon länger. Ja, also auf evangelischer Seite ist das ein bisschen anders. Das Problem ist, also weniger, ob das nun rechtlich ist oder nicht rechtlich ist, sondern ob wir in der Lage sind, ob wir es machen. Das heißt, wir haben in Osweiler einfach bewiesen, es geht.
Ja.
Ja. Nur war das Problem, wir haben 2 Tage gestreikt. Wir hatten dort auch eine gute Verankerung in der Pflege. Allerdings nur in der Pflege, das muss man sagen. Wir haben das in der Pflege auch recht ausgereift. Wir waren dann beim Bischof an einem Streiktag. Es ist auch dort schon etwas passiert hinterher, aber wir waren auch nicht stark genug, diesen Arbeitgeber zu einem Tarifvertrag zu zwingen.
Michael, apropos Stärke. Also für mich ist jetzt erstmal klar geworden, dass der kirchliche Sonderweg etwas ist, was in die Vergangenheit gehört, was weg muss. Das ist ganz klar, auch ich denke, dass auch die Zuhörer das so sehen, weil Glaube ist Privatsache. So, und man muss auch sagen, der Glaube allein macht nicht satt, der füllt keinen Kühlschrank. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen, gute Tarifverträge. Ganz konkret, in vielleicht 2, 3 kurzen Sätzen, Michael. Jetzt siehst du ja, die Leute klatschen, die applaudieren. Ich selber habe die Befürchtung, dass nach der Corona-Krise alles so weitergeht wie bisher. Was sind deine Erwartungen? Wie können wir helfen? Wie kann die Gesellschaft, wie können die Gewerkschaften, wie können unsere Zuhörer dazu beitragen, dass eben nicht alles so weitergeht wie bisher nach der Corona-Krise?
Also ich habe sogar die Befürchtung, dass es nicht weitergeht, sondern dass es schlimmer wird. Weil irgendwer muss ja den ganzen Sabbatot bezahlen. Ja, es wird eine große Auseinandersetzung darüber geben nach der Corona-Krise, wer das alles bezahlen soll, wo wir jetzt, sage ich mal, mit beiden Händen ja ausgehen. Und da werden alle, die gesamte, sag ich mal, Gewerkschaftsbewegung unter Druck geraten. Es werden alle fortschrittlichen, ganz egal, sozialen Bestrebungen unter Druck geraten. Das ist das eine. Das heißt, es ist überhaupt nicht entschieden, wie es danach weitergeht. Wenn man aber sich überlegt, was sind die Ursachen und was hat Corona deutlich gemacht? Das ist nicht nur eine Frage für das Gesundheitswesen, aber im Gesundheitswesen will ich es mal ganz deutlich machen. Man kann so wie wir das Gesundheitswesen organisieren und die Pflege organisieren, ist nicht weiter organisiert. Mhm. Sondern wir müssen wegkommen von dieser Marktorientierung im Krankenhaus, wegkommen, wir müssen dieses Fallpauschalensystem abschaffen. Wir brauchen eine Personalbemessung auf wissenschaftlicher Grundlage. Also wie viel Personal sind vorzuhalten, wenn ich welche Patienten eben pflege oder ob ich sie Bewohner nenne und wie auch immer. Dazu haben wir Vorschläge gemacht. Es liegen Vorschläge auf dem Tisch. Stichwort heißt PPR 2.0, also Pflegepersonalregelung 2.0, will ich jetzt nicht erklären. Aber es gibt ganz konkrete Vorschläge, die wir sogar gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft gemacht haben. Und in der Richtung sind Erwartungen. Und die Frage wird sein, wie wir jetzt schon in der Krise die Weichen stellen. Mhm. Wenn wir brav sitzen und abwarten, wird uns das Fell über die Ohren gezogen werden. Wir müssen, sage ich mal, die Frage der Aufwertung der sogenannten prekären Arbeitsverhältnisse, man redet jetzt von systemrelevanten Berufen. Ja, das sind ja interessanterweise alles Berufe, die in der Regel Frauen ausüben und die jahrelang bewertet worden sind als besonders ja harmlos, kann ja jeder Depp ausüben.
Und da gehen wir vielleicht doch mal wirklich rein, ne, in die Tiefe, vielleicht doch mal in die Krankenhausküchen, an alle, die in dem System arbeiten, ne? Genau, die sind ja alle in einem Boot.
Genau, wir gehen weit über die Pflege hinaus. Ja, ich sage mal zum Beispiel, was man gemacht hat mit Küche, was man gemacht hat mit Reinigungsdiensten, was die alle ausgesurft hat. Ja, wir können aber auch denken, was wir, noch an andere Bereiche, wenn wir jetzt gerade uns mit der Spargelernte befassen. Aha. Ja, ist das ein ganz anderes Thema. Aber wieso können wir unsere ganze Ernährung nur aufrechterhalten, indem wir Hunderttausende Billigarbeitskräfte aus Osteuropa ausbeuten?
Ja, danke.
Das ist ja auch eine Frage, wie wir uns als Europa aufstellen oder so weiter. Oder ob wir ein anderes Wirtschaften anstreben und eine andere, sag ich mal, Politik fordern.
Michael, das sind genau die Themen, die du wirklich vorschlägst und die du ansprichst. Und das sind genau die Dinge, wo wir, ich sag mal, der kleine Arbeiter, ne, die Beschäftigten nach der Krise zusammenhalten müssen und wir Gewerkschaften alle gemeinsam auch die Stimme erheben müssen. Also mir persönlich hast du heute nochmal die Augen geöffnet und ich bitte dich auch, den Dank mitzunehmen an die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen, aber auch vor allem auch an das Team von Verdi. Was ihr hier macht, ihr legt den Finger in die Wunde, ihr habt das Thema auf die Tagesordnung gebracht. Und ich kann euch sagen, der kleine Arbeiter und die anderen Gewerkschaften, wir werden euch im Kampf definitiv weiter unterstützen.
Da sage ich mal danke. Und ich will aber auch sagen, es ist natürlich nicht nur eine Frage, wie wir das als Gewerkschaften machen, sondern es ist auch eine Frage, wie es uns gelingt, die sogenannte Zivilgesellschaft für diese Fragen zu sensibilisieren. Und da müssen wir alle gemeinsam. Ja, das ist ja ein Problem, wo wir als Gesellschaft die Frage stellen müssen, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir leben.
Ja, vielen Dank, lieber Michael, für dieses tolle Gespräch. Wir haben auch wieder selbst viel gelernt, zum Beispiel auch zum Thema Kirchenrecht. Vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in dein Leben als Gewerkschaftssekretär bei Verdi im Bereich Pflege gegeben hast. Und das war's auch schon wieder mit der kleine Arbeiter für heute. Wir hoffen, ihr habt viel auch erfahren und freuen uns natürlich, wenn ihr weiter einschaltet und uns auch weiterempfehlt.
Bleibt gesund. Dank.